Ist fortgeschritten. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute zum Gottesdienst hier in diesem Haus. Alle Freunde, alle Gäste, alle Geschwister, ganz herzlich willkommen. Und ich möchte zum Anfang mit uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du uns heute hier zusammengeführt hast, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass wir uns stärken dürfen durch deinen Geist und durch deine Zusagen, die du uns geben willst. Herr, hab Dank, dass du uns heute segnen willst und dass du sicherlich ganz persönlich für jeden etwas zu sagen hast, Herr. Öffne unsere Herzen, dass wir darauf hören können und auch danach leben, wie du es willst. Segne diesen Gottesdienst und wir wollen dich anbeten dafür. Amen. Die Bekanntgaben für die kommende Woche seht ihr alle hinter mir. Es gibt zwei Besonderheiten. Am einen zum Freitag, wo der mit der Jugend zusammen mit dem Seniorenkreis eine Veranstaltung haben will, da sagt dann der Annalena oder die Sarah was dazu. Und das andere hat dann für den kommenden Sonntag für den Gottesdienst der Markus noch was kurz zu ergänzen. So, dann muss ich erst mal auf meinen Spickzettel gucken, dass ich nicht vergesse. Geburtstage. Vergangene Woche keine, aber heute ist einer, die Rosalind Schreier. Hier ist er. Alles Gute von dieser Stelle aus. Gottes allerreichsten Segen für dein neues Lebensjahr wünschen wir dir. Ich denke, da hast du alles, was du brauchst, ist alles inbegriffen. Ja, hat jemand Grüße mitgebracht? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchten wir jetzt zusammen ein Kinderlied singen und ich gehe davon aus, dass die kleine Gruppe nach dem Kinderlied in Kindergottesdienst geht mit der Lea und die große Gruppe mit der Heike nach der Lobpreiszeit. Stimmt das? Ja, gibt keine Gegenstimmen.
Okay. Eine Ansage wegen dem Open Doors Gottesdienst nächste Woche. Wir werden dann einen Gast haben, der direkt von Open Doors da zu uns geschickt wird, mit Namen Ricardo Corban. Und da ist die Frage, der hat darum gebeten, ob es danach die Möglichkeit bestünde, dass er irgendwo zum Mittagessen sich einladen darf und noch einen kleinen Moment hat, wo er sich ausruhen kann, weil er nachmittags hier in der Region noch einen zweiten Gottesdienst hat, also wo er eine kurze noch Mittagspause nehmen kann und dann so circa 15 Uhr müsste er dann weiterfahren, dass er zu dem nächsten Gottesdienst kommt. Wer da sagt, jawohl, das möchte ich gern, ich würde gern mal jemanden wieder bewirten und zu Hause haben wollen und dem was Gutes zu essen kochen und dem dann noch ein Sofa geben, wo er sich vielleicht hinsetzen kann und ein bisschen chillen kann, der darf sich gern im Nachgang bei mir melden und darf da mal die Hand heben. Genau, das wäre sehr schön und dann habt ihr noch vielleicht auch die Möglichkeit, noch das ein oder andere interessante Gespräch mit ihm zu führen. Genau.
Genau, dann stehe ich hier nochmal als Abgesandte der Jugend. Wir haben, wie es schon vorhin gesagt wurde, einen Abend mit den Senioren geplant aus dem ZWIP-Kreis. Und zwar am Freitag, diesen Freitag, und wollen 18.30 Uhr starten. Genau nach dem Friedensgebet. Auch dazu nochmal eine herzliche Einladung. Genau, wir wollen zusammen grillen und einfach ein bisschen Gemeinschaft haben beim Essen. Dann vielleicht noch ein bisschen Lagerfeuer machen und uns einfach gegenseitig kennenlernen. Wir werden auch ein paar Fragen für euch haben, die aus dem ZWIP-Kreis, und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, genau. Also einfach alle herzlich dazu eingeladen und wir freuen uns auf euch.
Ja, vor der Lobpreiszeit habe ich noch ein paar Gedanken mitgebracht zur Tageslosung von heute. Habe ich nicht selber verfasst, sondern der Pastor Hans-Peter Mumsen, der schreibt ja jeden Tag eine Kurzandacht dazu oder fast jeden Tag, öfters auch seine Frau. Und zwar steht die Losung für heute im Jeremia 18, Vers 6. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand. Und dazu der Lehrtext aus Philipper 2, Vers 13. Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und das hat der Pastor dann überschrieben, in seiner Hand. Will ich nicht alles vorlesen, aber nur auszugsweise. Am Anfang des Kapitels aus dem heutigen Losungswort stammt, fordert Gott den Propheten Jeremia auf, in das Haus eines Töpfers zu gehen. Dieser formte etwas an der Töpferscheibe. Wenn es aber missriet, formte er aus demselben Ton etwas Neues. Nun sollte Jeremia seinem Volk eine Botschaft Gottes mitteilen. Sie sind in Gottes Hand wie der Ton in der Hand des Töpfers. So lesen wir es im heutigen Losungswort. Solch eine Botschaft stößt bis zum heutigen Tag auf ein geteiltes Echo. Denn die einen sind empört, sie wollen sich nicht von Gott formen lassen, sondern ihre eigenen Wege gehen. Allerdings habe ich festgestellt, dass so manch einer Gott mit Kirche verwechselt. In Wahrheit möchten sie sich nicht von der Kirche und deren Vorstellung, wie man zu sein hat, formen lassen. Das wiederum kann ich gut nachvollziehen, besonders wenn eine Kirche versucht, Macht auf Menschen auszuüben. Trotzdem geht es hier nicht um eine Kirche, sondern um Gott selbst. Von ihm geformt zu werden, ist in meinen Augen kein Schrecken, sondern ein Privileg. Immerhin formt uns Gott in das Bild Christi, damit wir immer mehr die Eigenschaften Jesu Christi widerspiegeln. Dann möchten wir jetzt unsere Lobpreis- und Anbetungszeit haben und da haben wir uns Freude dazu schenken.
Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart unter uns. Und wir danken dir, dass dein Sieg hier ist. Dass du triumphiert hast. Und danke, dass du alle Macht der Finsternis entkleidet und zur Schau gestellt hast, als du am Kreuz darüber triumphiert hast. Und im Namen Jesu müssen jetzt alle Mächte der Finsternis schweigen. Alles, was verklagt, alles, was verdammt. Alles, was angreifen will, ich lege es in Ketten und ich weise an, dass es jetzt schweigen muss. Wir rufen die Freiheit des Geistes aus und wir sagen, komm und breite du dich aus mit deinem Frieden und mit deiner Freiheit. All Verdammnis muss schweigen. Wir rufen aus, der Herr hat darüber gesiegt. Es ist vollbracht. Danke, Vater im Himmel. Amen. Ich habe uns einen Predigttext mitgebracht, der schon durch die ganze Kirchengeschichte hindurch unglaublich umkämpft ist und der auch unglaublich herausfordernd ist. Umkämpft unter anderem deswegen, weil man durch die Kirchengeschichte sieht, dass immer wieder geguckt wurde, wo wird er denn jetzt in der Bibel überhaupt platziert, dieser Text. Er ist durch die ganzen Evangelien gewandert, bis er dann zu dem Platz gekommen ist, wo er jetzt ist. Manche Bibelübersetzungen sagen sogar, dass dieser Text in den ganz alten Handschriften überhaupt nicht vorhanden ist und deswegen wird er dort in manchen Bibeln in Klammern gesetzt. Es gibt sogar einige, wo ich mir habe sagen lassen, dass der Text da gar nicht da ist. Tatsächlich ist es so, dass er in den ganz, ganz ältesten Handschriften, also die am nächsten an der Zeit Jesu dran ist, großteils fehlt. Und trotzdem finden wir ihn in der Bibel heute. Wir sehen aber auch in der neueren Kirchengeschichte, dass dieser Text oft nicht gewollt wurde. Ein Text, der zum Beispiel eine gute Anhaltspunkt ist, die Perikopenordnung, also die Predigttextvorschläge von der Landeskirche, die Sonntag für Sonntag gemacht werden. Dort war der Text bis ins Jahr 1978 gar nicht existent. Erst dort wurde er aufgenommen, erst dort kam er hervor. Und jetzt haben wir diesen Text, der heute für den Sonntag vorgeschlagen ist. Und ich möchte uns den Text lesen. Und vielleicht werden wir da schon so ein kleines bisschen herausbekommen, warum der eigentlich so brisant ist. Wir finden ihn in Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber auch, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist der Bibeltext. Jemand schon eine Idee, warum der so umstritten ist? Das ist mehr eine rhetorische Frage, ich brauche jetzt mal kurz einen Bonbon. Sonst könnte es passieren, dass ich euch öfters mal anbell. Und das wollen wir ja nicht. So. Wenn wir uns den Text so angucken, wenn wir uns ihn anhören, dann könnten wir relativ schnell darauf kommen und sagen, das ist doch ein ganz normaler Jesus-Text. Kurz zusammengefasst, die Pharisäer reagieren falsch, Jesus beschämt sie, ein Leben wird neu ausgerichtet, alles soweit bekannt, alles soweit schön, alles wohlgemeinte Routine und nichts Neues unter der Sonne. Aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, dann merken wir, warum dieser Text so brisant ist. Wo befindet sich Jesus? Er ist im Tempel. Er ist wieder in Jerusalem. Und er macht das, wozu er gesandt ist. Er lehrt das Volk. Dabei hat er, wenn wir das Johannesevangelium uns anschauen, hat er schon manche haarsträubende Situationen hinter sich, schon überstanden. Mancher Versuch, ihn festzunehmen, ist gescheitert. Jesus geht weiter. Er macht trotz aller Gefahr weiter. Im Kapitel zuvor, da gab es eine heftige Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Dort klagt Jesus sie unter anderem an, dass sie ihn töten wollen. Und er sagt in Johannes 7, Vers 19, dass keiner der Pharisäer wirklich das Gesetz Moses hält. Das ist ein riesengroßer Affront. Das ist ein riesengroßes Ding. Jesus stellt sich hin und sagt: Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz. Warum wollt ihr mich töten? Die Klasse, diese religiöse Elite, die der Meinung war, wir machen ja alles richtig, die kriegt von Jesus gesagt: Ihr seid genauso, nicht anders. Ihr seid nicht besser, ihr seid vielleicht sogar noch schlimmer. Jesus stellt in dieser Geschichte ihre Religiosität und auch im Vorfeld schon krachend vor Augen. Mit einem Mal wird es offenbar. Und jetzt in dieser Geschichte, da kommen die Pharisäer und wollen Jesus beweisen, du liegst falsch. Wir halten ganz fein das Gesetz. Guck mal, wir haben hier jemanden mitgebracht. Ehefrau. Frisch. Frau beim Ehebruch ertappt. Frisch ertappt. Was? Ja. Genau. Eine Frau beim Ehebruch ertappt. Und ich finde es hier so spannend, gerade wenn man den Text vorher noch mit betrachtet. Jesus zeigt den Pharisäern, ihr liegt falsch. Und was macht der religiöse Mensch? Wie reagiert er? Er reagiert in dem Moment, in dem er sagt, jetzt muss ich es demjenigen aber mal risch beweisen. Jetzt zeige ich dem, dass er falsch liegt. Guck mal, wie fein ich doch bin. Jetzt machen wir es erst richtig, richtig. Hast du das schon mal beobachtet? Natürlich nur bei anderen, ne? Bei dir natürlich nie selber, ist klar. Du wirst kritisiert, dir wird gesagt, das ist falsch. Und anstatt demütig zu sagen, ja, das ist richtig, kommt in uns so dieses Ding hoch. Ah, jetzt, pass auf, ich zeig's dem. Guck mal, wie fein ich das jetzt machen kann hier. Ich muss dem beweisen, dass ich falsch liege. Ich muss beweisen, dass das, was er gesagt hat, nicht richtig ist. Und in dem Moment versucht man, Übung zu kompensieren. Man versucht erst richtig aus seiner eigenen Kraft das nochmal zu machen. Man wird auf was hingewiesen und man schlägt um. Das kann eine Verhaltensweise sein, die einfach nicht gut ist, die ich aber nicht wahrhaben will. Es kann sein, dass irgendwo was Schlechtes in meinem Leben hochkommt, was zerstörerisch ist, was anderen nicht dient und was eher kaputt macht. Oder es kann die fromme Maske sein, die wir doch so edel und stolz tragen. Wir hören so Predigten wie nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Nach der Predigt regen wir uns darüber auf, dass Person XYZ doch so oder so redet, diesen und jenen Wortschatz hat und dass man das doch so auf gar keinen Fall sagen darf. Herzlich willkommen in dieser Geschichte. Wir hören, tragt einander die Lasten, so erfüllt ihr das Gesetz Gottes. Und dann werden wir gefragt oder sehen Not und unsere Reaktion ist, selber Schuld hätte er doch mal. Und überlassen ihn mit seinem Elend. Wir hören, geht aufeinander zu und schafft Frieden mit jedermann. Dann hören wir, dass jemand Anstoß genommen hat, dass da was sauer aufgestoßen ist. Und anstatt hinzugehen, verteidigen wir uns, wir rechtfertigen uns. Wir zeigen mit dem Finger und sagen, der ist genauso nicht besser. Und an der Situation ändert sich gar nichts. Es gibt zwei ungute Reaktionsmuster. Das erste ist komplett überdrehen. So nach dem Motto, jetzt machen wir es richtig. Siehe Pharisäer in der Geschichte. Siehe dieses Pharisäertum in deinem eigenen Herzen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man einschnappt und sich als das arme Opfer kreiert. Immer ich. Ich bin doch gar nicht so schlimm. Hier ist die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Nach Mose heißt es, sie soll gesteinigt werden. Und die Pharisäer kommen und legen das Jesus vor und sagen, so, jetzt machen wir mal. Was sollen wir mit der machen? Mose sagt das. Der Plan der Pharisäer ist, wenn Jesus jetzt sagt, nee, die wird nicht gesteinigt, richtet er sich gegen das Gebot Gottes, gegen die Gesetze Moses. Und sie hätten den Grund gehabt, ihn als Irrlehrer zu verklagen, gefangen zu nehmen. Sagt Jesus, ja, das hat Mose gesagt, jetzt macht das. Dann wäre das Problem gewesen, dass die Römer im Land Besitz haben und über die Macht haben. Und wenn Jesus dort einfach sagt, bringt die Frau um, dann hätte er mit den Römern Probleme gehabt. Weil die hätten gesagt, was soll das? Was macht Jesus? Er sitzt auf einem Stuhl. Er sitzt im Tempel und lehrt. Und was macht Jesus? Kniet sich auf die Erde und fängt an, mit dem Finger im Boden zu schreiben. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Jesus dort geschrieben hat? Oder ist es einfach nur etwas, wo wir sagen, ja, Jesus wusste gerade nicht, was er tun sollte. Machen wir mal ein bisschen mal nach Zahlen, kriegen wir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt in diesem Text, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht aus einem Kommentar, was ich so beeindruckend finde. Hier war, wenn wir es so sagen dürfen, der Finger, der einst das Gesetz auf steinerne Tafeln schrieb. Jenes Gesetz, in dem für Israel ein Verdammungsurteil geschrieben war. Derselbe Finger schrieb das Verdammungsurteil gegen den stolzen heidnischen Monarchen in den Tagen Daniels auf den Kalk der Wand. Wie zutreffend sind die Forderungen des göttlichen Gesetzes. Unbeugsames Recht auf unveränderlichem Stein. Ein Verächter starb ohne Barmherzigkeit, da das Gesetz nicht gebeugt werden konnte. Wie, wenn man ein Radiergummi biegen mag. Mörtel ist brüchig und zerfällt, wie auch die mächtigsten und stolzesten Reiche wieder zusammenbrechen. Und hier sehen wir den Finger Gottes, der im Alten Testament schon am Werk war, in Menschengestalt. Und er kniet nieder und schreibt auf die Erde. Er schreibt. Die Pharisäer, irritiert von diesem Verhalten, bleiben hartnäckig. Sie wollen eine Antwort. Jesus, was ist denn jetzt? Sie wollen Gerechtigkeit. Ich meine einerseits für sich, sie wollen sich selber rechtfertigen und wollen im Endeffekt hören, oh, das hast du ja ganz toll gemacht. Aber andererseits wollen sie die Verurteilung der Frau. Und dabei überführen sie sich selbst ihre Religiosität. Sie offenbaren ihr Herz, äußerlich ach so fromm und gesetzestreu, in feine Kleider geschmückt und vom ganzen Volk ja hoch angesehen, innerlich, wie wir gleich sehen werden, unbarmherzig und böse. Noch ein Zitat von John Nelson Darby. Es tröstet und beruhigt das boshafte Herz des Menschen, wenn er nur einen Menschen finden kann, der noch schlechter als er selbst ist. Er denkt, dass die größere Sünde des anderen ihn selbst entschuldigt. Und während er einen anderen Menschen anklagt und heftig beschuldigt, vergisst er seine eigenen Sünden und so freut er sich in seiner Ungerechtigkeit. Und lasst uns mal ehrlich sein. Ja, das sind unbequeme Worte, aber häufig handeln wir genauso. Jesus überführt sie mit einem einfachen und mittlerweile berühmt gewordenen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein. Wer von euch sagen kann, da ist keine Sünde in seinem Leben, der darf sich hinstellen, den Stein nehmen und als erster werfen. Und Jesus geht wieder auf den Boden. Und er schreibt weiter. Jetzt nochmal die Frage, was hat er denn eigentlich geschrieben? Ich glaube, eine Antwort, Jeremia 17, Vers 13. Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Bestätigt wird diese Annahme, diese Bibelstelle aus dem Alten Testament, durch eine Minuskel, das ist eine Handschrift in kleinen Buchstaben geschrieben, wird halt so genannt, die aus dem 9. Jahrhundert stammt, vermutet man. Und dort wird in Vers 8 zu diesem Bibeltext eingefügt, Jesus schrieb die Sünden eines jeden Einzelnen von ihnen auf die Erde. alle, die dort standen und diese Frau angeschliffen haben und diese verklagt sehen wollten. Und plötzlich fängt Jesus an. Pharisäer 1. Ungerechtigkeit. Schlägt seine Frau. Oder was da auch immer geschrieben wurde. Und die sehen das. Und wenn sie es bis dato nicht gecheckt haben, wissen sie es jetzt. Wir sind genau nicht besser. Und einer nach dem anderen geht. Einer nach dem anderen verlässt die Arena. Sie werden von ihrem Gewissen überführt. Die Ältesten fangen an und gehen. Irgendwann sind alle weg. Jesus und die Frau sind übrig. Keiner war da, der einen Stein werfen konnte. Überraschung, du gehörst Gefangenen. Wenn du ehrlich bist mit dir und mit Gott. Auch dir ist es nicht erlaubt, einen Stein zu werfen. Weil auch du nicht ohne Sünde bist. Wenn du das nicht weißt, dann brauchst du Jesus. Dann brauchst du, dass der Heilige Geist dir das offenbart. Der Einzige, der fähig ist, diesen Stein zu werfen, ist Jesus selber. Und der steht dort und fragt, wo sind sie? In Klammern deine Ankläger. Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau antwortet, niemand, Herr. Kein einziger. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Und hier ist es spannend zu sehen, dass Jesus, der Weltenrichter, sagt, ich verurteile dich nicht. Ein paar Verse weiter, Johannes 8, Vers 15. Dort sagt er, ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Warum? Weil Jesus zu diesem Zeitpunkt auf der Erde nicht gekommen ist, um zu richten. Das war nicht sein Auftrag. Der Auftrag Jesu zur Zeit des Neuen Testamentes, den wir hier lesen und der immer noch ist, ist zu suchen und zu finden, was verloren ist. Gnade und Wahrheit den Menschen zu bringen. Ja, er wird wiederkehren als der Weltenrichter. Und ja, er wird kommen als derjenige, vor dem jeder Rechenschaft ablegen muss. Aber jetzt in diesem Moment ist der Auftrag Jesu, und dem sollen wir nacheifern, nicht die Menschen zu verdammen, sondern ihnen Raum zur Buße und zur Umkehr zu gewähren. Ihnen den Weg zu öffnen in eine Zukunft mit Gott. Die Frau in der Geschichte bleibt namens- und gesichtslos. Und ich glaube, das ist bewusst, dass uns über diese Frau nichts mehr gesagt wird. Weil diese Geschichte zu uns redet und wir im Endeffekt zum einen auf dieser Pharisäerseite zu finden sein können, aber eben auch auf dieser Seite der Frau. Da gibt es so viele Identifikationspunkte. Vielleicht haben wir nicht Ehebruch begangen, aber sicher ist, dass wir alle gesündigt haben. Wir sind oder waren der Meinung, dass wir es ganz alleine schaffen. Wir brauchen Gott nicht. Welch Fehlurteil. Jesus schafft den Raum für Umkehr und Buße und das trägt er später seinen Jüngern auf. Sie sollen Botschafter an Christi Stadt sein. Verkünden und die Menschen einladen, dass sie Frieden machen mit Gott. Weil Gott am Kreuz durch seinen Sohn Frieden gemacht hat mit dieser gefallenen Menschheit. Gott gibt dafür seinen Sohn ans Kreuz und lässt ihn grausam hinrichten. Jesus starb und bezahlte alle Schuld, die auf deinem und meinem Leben lag. Er wurde beschämt und zutiefst gedemütigt und nahm dadurch unsere Scham auf sich ans Kreuz und triumphierte darüber und entmachtete es. Die Frau bekommt Raum zur Buße und wird erneuert. Deswegen kann Jesus sagen, geh hin. Er entlässt sie. Er lässt sie laufen. Und das hat sich dann in der Christenheit sehr gut eingebürgert. Schwamm drüber. Ist doch alles nicht so schlimm. Der liebe, kleine, gnädige Gott. Es ist fast wie ein Virus, dass wir Sünde kleinreden, dass wir sie entschuldigen. Bei Jesus lesen wir hier was anderes. Deswegen ist dieser Text so unglaublich herausfordernd. Jesus bringt Gnade und Jesus bringt Wahrheit zusammen. Indem er nämlich als nächstes sagt, sündige hinfort nicht mehr. Dir ist Gott gerade begegnet. Du hast Gnade gerade eben erlebt. Und jetzt gehe und sündige hinfort nicht mehr. Verlass diese alten, ausgetretenen Pfade. Verlass dieses Alte, was dich immer wieder von Gott weggerissen hat. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Jesus nennt Sünde auch heute noch Sünde. Das hat sich nicht geändert. Wir werden gerichtet werden aufgrund der Sünde im eigenen Leben. Deswegen ist der Ruf auch heute noch tagaktuell, dass wir Umkehr und Buße immer wieder in unserem Leben praktizieren, wo Gott Dinge auftut. Schlau ist, wer jetzt schon danach handelt, diesem Ruf folgt und sich mit Gott versöhnen lässt. Und wichtig ist hier, Jesus fordert von dieser Frau nichts Unmögliches. Das würde Gott nicht tun. Weil wenn Gott etwas Unmögliches von uns fordern würde, dann würde er seine eigene Autorität untergraben. Weil er würde sich unglaubwürdig machen. Aber hier, geh hinfort und sündige nicht mehr. Das heißt, Jesus ruft diese Frau hier in eine Nachfolge zu ihm. Er ruft sie ins Licht. Und wenn sie gehorsam ist, dann kann sie diesem Auftrag Jesus umsetzen. Ein Vers nach unserem Bibeltext lesen wir im Endeffekt das Resümee. Dort heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir uns von Jesus rufen lassen, dann werden wir zu diesem Licht der Welt kommen. Wir werden aus der Finsternis herausgenommen und werden ins Licht des Lebens gebracht. Wer Jesus folgt, bleibt nicht in der Finsternis. Er lässt sich aus dieser herausrufen. Und er sagt, ich lasse das zurück. Alles schlechte Reden, alles Urteilen, alles Verdammen. Sein Leben wird Licht, es wird hell und schön. Deswegen habe ich für uns am Ende noch ein Zitat mitgebracht von dem Pfarrer. Und ich finde das eine knappe, eine kurze, aber eine unglaublich herausfordernde Zusammenfassung dieses Textes. Lassen wir uns herausfordern. Wer andere richtet, stellt sich über Jesus. Wer in der Sünde bleibt, der stellt sich außerhalb von Jesus. Wer Vergebung empfängt, wird neu durch Jesus. Wer anderen nach dem Fallen aufstehen hilft, der macht sich eins mit Jesus. Ich lese uns das gleich nochmal vor. Das Lobpreisteam, ihr könnt euch nochmal kurz auf den Weg machen. Ich würde gern mit uns dann jetzt am Ende noch ein Lied singen. Ich sage euch auch gleich welches. Nochmal dieses Zitat. Wer andere richtet, stellt sich über Jesus. Wer in der Sünde bleibt, der stellt sich außerhalb von Jesus. Wer Vergebung empfängt, wird neu durch Jesus. Wer anderen nach dem Fallen aufstehen hilft, der macht sich eins mit Jesus. Amen. Lass uns das Lied nochmal singen, bahnt einen Weg unserem Gott. Weil wir das brauchen, dass Gott diesen Weg bahnt. Jesus, wir sagen dir, dass wir dich brauchen. Und Jesus, wir sagen dir, dass du Wege ebnen sollst in unserem Leben. Dass du Bahn nehmen sollst und dass du durchbrechen sollst. Das, was immer wieder uns in diese Gefangenschaft führt. Und wir brauchen dich da drin. Und wir bitten dich, Jesus, dass du jedes einzelne Herz wirklich anrührst. Dass hier niemand rausgeht, Vater, bei allem, was jetzt aufgebrochen ist und es wieder zuschüttet. Sondern ich bitte dich, Vater, ganz sehr um diese Gnade, ehrlich mit sich selbst und mit dir zu sein. Herr, erbarm dich über uns. Komm du. Und geh du auch mit uns so in die nächste Woche hinein. Ich bitte dich um deinen Beistand, den wir brauchen. Um dein Reden im Alltag. Und ich bitte dich, dass du uns so immer wieder erfüllst. Und uns den Blick gibst, dass du ein guter Gott bist. Und dass du nur das Beste für uns übrig hast. Dass du das Beste für uns willst. Und dass du zu uns stehst. Und so geht hin im Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen. Das darfst du. Diese Woche ist